Hallo und herzlich willkommen beim Finanzen verstehen Podcast, deinem österreichischen Lieblingspodcast, wenn es um das Thema langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Und heute sprechen wir über das neue Trade Republic Produkt, nämlich Fixed Income, den kürzlichen Krypto-Crash dank dem lieben Donald Trump und den zugehörigen zerstörten Existenzen der Trader, über die Blase, die anscheinend doch nicht platzt, und über Palfinger. Außerdem hat uns eine Frage zum Thema Verlustausgleich erreicht. Die gibt es dann natürlich, wie immer, im Community-Blog erklärt. Und wisst ihr eigentlich, dass ihr mit einer 5-Sterne-Podcast-Bewertung zur Verbesserung der Finanzbildung in Österreich beitragen könnt? Nicht? Ja, genau. Eine 5-Sterne-Bewertung erhöht nämlich die Sichtbarkeit unseres Podcasts. Es bleibt aber natürlich euch überlassen, ob ihr unseren Podcast bewertet oder nicht. Wir würden uns auf jeden Fall freuen.
Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Risikohinweis. Die Inhalte in unserem Podcast sind nicht als Anlage- oder Steuerberatung zu verstehen. Die Inhalte dienen rein der allgemeinen Information. Wenn wir über Aktien, ETFs oder andere Anlageprodukte sprechen, ist dies unter keinen Umständen als Empfehlung zu werten. Wenn wir über Anlageprodukte sprechen, die wir selbst halten oder in irgendeiner Form beteiligt sind, dann sagen wir das entsprechend dazu. Somit haben wir den rechtlichen Part geklärt. Zurück zum Podcast.
Und heute wieder mit dabei der Matthias. Matthias, servus!
Hallo, grüß dich Philipp, liebe Grüße in den schönen 13. Bezirk.
Herrlich. Matthias, ich habe Spotzen in den Wadeln. Warum habe ich Spotzen in den Wadeln? Nämlich ganz gravierende.
Da, vielleicht, weil du zu wenig trainiert hast, ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich zu wenig trainiert, aber was haben wir am Samstag gemacht, was ganz krank ist? Da haben wir letzte Woche ja schon drüber gesprochen.
Oh, wir waren in Innsbruck beim Red Bull 400 Event. Am Tag davor noch ein fantastisches Community Event in Innsbruck gehabt. Mit wirklich sehr vielen, sehr netten Leuten. Also sehr viel ist vielleicht übertrieben, weil wir waren jetzt eine kleine Gruppe, 10, 15 Leute. Und ja, haben einfach auch mal die Community aus Innsbruck kennengelernt, waren wirklich fantastische Gespräche dabei. War super nett. Also wirklich sehr, sehr große Empfehlung für alle, die noch nicht bei einem Event von uns waren, sehr gerne dazukommen. Und ja, am Tag danach ging es für uns alle, also für Philipp, Markus und mich und noch weitere Community-Mitglieder, die sogar extra aus Wien angereist sind. Ja, die Red Bull, wobei nicht die Red Bull-Schanze, es ist ja die Schanze am Berg Isel nach oben. Ein Event eben von Red Bull. Und ja, Philipp, nicht nur du hattest Muskelkater, auch ich bin mir auch sicher, alle anderen, die da teilgenommen haben, haben das am Tag danach gespürt. Und ja, jetzt muss ich aber die Frage an dich weitergeben, weil du hast im letzten Podcast erwähnt, dass du noch nicht so genau weißt, wie es werden wird. Wie intensiv? Wie war's, Philipp?
Intensiv ist wahrscheinlich das falsche Wort dafür, weil es war einfach extrem heftig. Aber ich muss sagen, die Location an sich super cool. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn da so ein riesiges Skisprung-Event ist, dass da die Hütte brennt. Also es ist wirklich cool. Wenn du dann unten stehst, dann am Auslauf eigentlich von der Schanze, wo es dann schon wieder nach oben geht eigentlich, wo sie dann rauffahren bis zu einem gewissen Grad, wenn sie springen, und du dann raufschaust zu dieser Schanze, das ist schon imposant. Also das war schon, da fühlt man sich dann relativ klein. Und dann sind wir da unten gestanden, da war ich schon ein bisschen nervös, muss ich sagen, weil ich echt nicht wusste, was auf mich zukommt. Und dann ist dieser Schuss gebrochen von der Startschuss und dann sind wir da raufgelaufen. Und gelaufen kann man es ja nicht unbedingt nennen, also bis zu einem gewissen Grad schon. Und dann kommen ja diese Strickleitern oder was auch immer. Und das, wenn man die nicht hätte, dann wäre es relativ rutschig, finde ich, weil es ist nämlich kein Gras, wo du laufst. Das ist irgend so Plastik, was so Zotten, keine Ahnung, wie man das nennt. Wahrscheinlich für den Winter, damit es schön rutschig ist, logischerweise. Und auch, damit sie im Sommer wahrscheinlich hüpfen können, gehe ich mal stark davon aus. Und dann sind wir darauf gelaufen, ich muss sagen, über die Schanze, also über das Gras und damals sein, ist es recht gut gegangen. Es war extrem anstrengend, wirklich anstrengend. Aber wir haben da durchgebissen, war richtig cool. Aber dann oben auf der Schanze, also beim betonierten Bereich, wo das anfängt und wo diese Hühnerleiter da ist aus Holz und so weiter und so fort, dieses letzte Stück darauf, die letzten, weiß nicht, 50 Meter oder 70 Meter, keine Ahnung. Also das war schon echt hardcore. Und da habe ich mehrmals, da habe ich wirklich alle Sünden abgebüßt und da habe ich mehrmals gedacht, oder eigentlich, es könnte jetzt echt enden. Und dann oben angekommen, unter 10 Minuten, da hat mich sehr, sehr gefreut, weil mein Gewicht musste mal aufzahlen da, auf diesem Berg. Und oben war ich dann wirklich glücklich, über mal dann oben einmal kurz ein bisschen gebraucht, dass ich mich ein bisschen da fange, also ein bisschen einmal, von einer wirklich extremen Erschöpfung, also so hat man echt gemerkt, dass das eine wirklich krasse körperliche Erschöpfung war. Und ich glaube, dass da, wenn ich mehr trainiert hätte, nicht viel besser gegangen wäre. Wahrscheinlich, da hätte ich wahrscheinlich explizit viel mehr trainieren müssen. Aber wurscht, es hat funktioniert. Ich bin raufgekommen. Ich habe eine gute Zeit gehabt, meines Erachtens, so unter 10 Minuten. Ich war nicht letzter, das war auch ganz wichtig. Und ich bin nicht oben gelegen, wie viele andere, schon im Lazarett sozusagen, sondern erst unten dann. Und dann, das Schlimmste war aber nach diesem Ankommen oben, diese 10 Stockwerke nach unten gehen, in dieser Schanze drin. Also das war echt krass. So heftig haben meine Füße noch nie nachgegeben wie da. Ich bin runtergegangen, als hätte ich meine Hosen gemacht. Und die Füße sind auch weggeknickt. Also null Kraft. Ja, und dann habe ich ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde gebraucht, dass ich mir wieder ein bisschen davon. Aber der Matthias ist auch nicht so gut gegangen, gell? Du warst da ziemlich erschöpft. Aber ja, also es war auf jeden Fall geil. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir auf jeden Fall gesagt, ich mache das nie wieder, aber gestern oder bald einmal danach habe ich gesagt, okay, eigentlich nächstes Jahr wieder, weil eigentlich war es geil, weil diese Gruppendynamik, diese Stimmung, das war schon geil. Und ich glaube, das würde ich auf jeden Fall trotzdem wieder mitmachen, nur besser vorbereiten.
Ja, also so easy going, wie ich im letzten Podcast noch herausposaunt habe mit, ja, Philipp Markus, er wird jetzt da sicher schwitzen, und dann hast du ja ergänzt quasi, und du nicht. Und dann habe ich ja noch so groß laut herausgesprüht, weil ich habe mich ja vorbereitet, ich bin sportlich in guter Leistung. Philipp hat gemerkt, wie es mir auch danach gegangen ist. Ich muss gestehen, ich bin sehr, sehr schnell weggelaufen unten, und das hat mich dann oben komplett gekillt. Aber es war auf jeden Fall wieder eine coole Erfahrung, ein weiteres T-Shirt mehr. Und ja, würde mich auch natürlich riesig freuen, wenn wir auch im nächsten Jahr wieder einige aus der Community mit begeistern können für die Teilnahme an diesem Event. Und ich bin sicher, Philipp, du hast es mit deiner Motivationsrede gerade ganz gut geschafft. Und jetzt haben wir endlich auch mal diesen Punkt Motivation von unserem Podcast-Titelbild abgehakt, nämlich Motivation, auf das Red Bull 400 Event vorzubereiten. Werbung. Wer unseren Podcast verfolgt, weiß, wir nutzen Sunrise Capital zum Investieren. Beim letzten Community-Event kam oft die Frage, was ist Sunrise eigentlich? Und wer könnte das besser erklären als Gründer und Fondsmanager Thomas Niss?
Bei Sunrise dreht sich alles ums Mitverdienen. Es geht darum, den Vorhang aufzumachen und nicht einfach nur investieren in Produkte, die man nicht versteht, sondern in Unternehmen, die man kennt. Wir halten die Dinge ganz einfach. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Und nun zurück zum Podcast. Aber es war ja nicht nur das Red Bull 400 Event, was eben jetzt, wo es jetzt Neuigkeiten gab oder wo wir jetzt ein paar Sachen haben, über die wir berichten können. Es sind auch noch ein, zwei andere Sachen passiert. Nämlich, und ich weiß nicht, ob wir das schon im vergangenen Podcast drinnen hatten, ich sage es einfach nochmal, weil es wichtig ist und viele betrifft, seit dem 1.10.2025 gibt es bei FlatEx keine Dividendengebühr mehr auf die Dividendeneinkünfte von ausländischen Wertpapieren. Großer Grund zu feiern, das bedeutet FlatEx, der Online-Broker, jetzt noch besser für seine Kunden in Österreich.
Ganz ein wichtiges Thema, weil das haben wir sehr lange eigentlich dagegen gekämpft und Anführungszeichen, oder halt sehr oft das Thema aufgegriffen, dass das halt ein absoluter Negativpunkt ist. Und seitdem das jetzt weg ist, natürlich super. Also FlatEx hat auf jeden Fall, der Schritt war auf jeden Fall gut und ein Schritt in die richtige Richtung. Endlich. Und es gibt noch was, da habt ihr ja Videoaufnahmen, Matthias, zum Thema Trade Republic Zinsprodukt. Was kannst du so damit, darüber erzählen?
Genau, Trade Republic hat ja im letzten Monat gestartet mit dem Slogan From Chart to Pie, neue Produkte, neue Anlageklassen in der App freizuschalten. Und sie sehen sich immer mehr als Wealth Manager der Privatanleger. Im ersten Teil haben sie Private Markets freigeschalten. Im nächsten Teil, und das war eben gestern am Mittwoch soweit, hat man das neue Zinsprodukt vorgestellt. Zinsprodukt klingt erstmal auf den ersten Blick jetzt nicht so wahnsinnig spannend, also nicht so spannend wie, keine Ahnung, Private Markets oder irgendwelche hohen, wo man mit hohen Renditen herumwerfen kann, sondern da geht es eigentlich um Fixed Income, um mittelfristige Geldanlage, um einen Korb an Anleihen, an ETFs Und ja, wem das genauer interessiert, der kann sich gerne unser YouTube-Video, das Interview anschauen, wo eben Oswald Salcher genaue Infos dazu teilt. Und das alles, wie immer, bei Trade Republic ziemlich leicht in der App zu finden. Und ja, so viel zu dem Thema Zinsprodukt.
Matthias, wir müssen über ein Thema reden, das letzte Woche Freitag passiert ist, nämlich ein neuer Trump-Bump. Da ist einmal alles nach unten gegangen, weil der liebe Donaldo wieder neue China-Zölle rausposaunt hat, so 100% auf alles, so, also zusätzlich noch das, was eh schon war. Das heißt, das wären nur über 130% gewesen. Und natürlich ist der Aktienmarkt daraufhin gleich mal leicht abgestürzt, 2-3%, was auf globaler Sicht aber doch nicht so leicht ist. Aber was viel schlimmer war, war das Thema Krypto. Weil die Kryptomärkte sind richtig abgeschmiert. Der Bitcoin ist innerhalb von einer Stunde von 121.000 US-Dollar auf 109.000 gestürzt. Das heißt, also das war schon ein massiver Absturz. Ethereum 16% innerhalb von dieser Stunde, ne, nachdem das rausposaunt worden ist. Solana 20%, Ripple, also XRP, minus 25%. Und der gesamte Kryptomarkt hat in dieser Zeit fast 20 Milliarden Dollar vernichtet aufgrund dieser News. Und das ist das Orge, wenn man sich das anschaut, das ist 20 Mal größer gewesen als der Covid-Crash. Weil im Covid-Crash damals, im März 2020, waren es nur 1,2 Milliarden, was da vernichtet worden sind in der kurzen Zeit am Kryptomarkt, natürlich, muss man dazu sagen. Damals war der Bitcoin natürlich noch nicht so hoch und der Markt vielleicht auch noch nicht so riesig, aber trotzdem 20 Milliarden ist krass. Beim FTX-Scam damals, also bei diesem Crash, wo ist ja auch ziemlich viel in die Binsen gegangen, da waren es 1,6 Milliarden. Also auch das ist weit weg von den 19,1, also fast 20 Milliarden, was da jetzt auf einem Tag in ein paar Stunden passiert ist. Und was man sich dann schon fragt, ob das Marktmanipulation oder Insiderhandel ist, weil Matthias, du hast nämlich bei X was gefunden, also auf Twitter, das, was dann irgendwie ein bisschen unterstreichen würde. Was hast du da gefunden?
Ja, wobei man muss zwei Sachen noch ergänzen. Marktmanipulation gibt es ja nur in regulierten Märkten und Krypto ist kein regulierter Markt. Das ist einmal ganz wichtig auch zum Verstehen, weil bei einer Aktie oder bei Aktien würde das ganz anders laufen, aus der rechtlichen Sicht her. Und der zweite Punkt, dieser Tweet von Donald Trump am Freitag zu den Zöllen, was China betrifft, dem ist eigentlich eine News aus China vorweggegangen. Also am Donnerstag hat bereits China erwähnt, dass man quasi eben die Exportbestimmungen für seltene Erden verschärfen möchte. Das war die News, die mal dem vorweggegangen ist. Da ist einmal nichts passiert. Also über 24 Stunden oder über 12 Stunden ist nichts passiert aufgrund dieser News. Und erst als Donald Trump dann quasi mit diesem Tweet am Freitag China quasi diese Zölle auferlegt hat, ist dann quasi Bewegung in den Markt gekommen. Also aus einem Non-Event wurde ein Event, das quasi für den Markt relevant war. Und ja, als österreichischer Anleger hat man quasi eigentlich genau null reagieren können. Das alles ist quasi nach dem Markt passiert. Und du hast das erwähnt, am Montag bereits, ich glaube, da war ja Feiertag in den USA, das heißt, die Börsen waren gleich geschlossen. Am Montag bereits gab es aber wieder so Erholung an den Märkten sozusagen. Und was man da noch gesehen hat, auch ganz spannend wieder mal, die unter Anführungszeichen schlimmsten Tage und die besten Tage waren quasi der Abstand wenige Stunden eigentlich nur. Und ja,
jetzt habe ich
ursprünglich die Frage verpackt vergessen.
Ja, das heißt, die Geschichte, was da passiert ist am Freitag oder von mir ist mit am Donnerstag, das heißt, war so auf die Art Zölle und da so Art Streit zwischen China und USA wieder mal, also zwischen Donald und Xi Jinping, Xi Jinping, ja?
Xi Jinping.
Ja, genau. So, und dann ist auf einmal das ganze Gefühl, die ganze Welt untergegangen und am Sonntag, was ist da passiert, hast du uns wieder was reingeschickt, Matthias?
Genau, ja, da hat quasi der Trump einen getweetet, es würde ja alles fein, also macht euch keine Sorgen über China, wird schon alles werden. Und ja, dann hat man halt dann haben viele Medien das wieder aufgegriffen und gesagt, ja, das war ein großes Misunderstanding und das war es eigentlich. Also eigentlich sollte man sich keine Sorgen machen.
Aber dieses Misunderstanding, das hat einmal zwei spannende Faktoren noch mitgebracht. Und zwar einmal, spannenderweise kurz vor der Ankündigung der Zölle gibt es angeblich, also das habe ich so gelesen jetzt, hat ein Krypto-Account eröffnet, auf, ich weiß nicht auf welcher Plattform, kurz davor und hat einen Mörder-Short gemacht. Also wirklich ein Mörder-Short. Und hat damit einfach mal, also das heißt, haben wir auf die fallenden Kurse von Bitcoin gewettet. Komischerweise kurz vor der Ankündigung. Und auf einmal ist das passiert. Und der hat dann ungefähr so 90 bis 180 Millionen Dollar damit gemacht, mit einem kurzen Short, ne?
Und die ursprüngliche Summe war 1,1 Milliarden US-Dollar. Also so, das war quasi dieser Mörder-Short.
Ah ja, okay, dann habe ich das nicht alles da mitgekriegt, aber und was aber, weil du vorhin gesagt hast, Misunderstanding für so 1,6 Millionen Trader, die da alles verloren haben aufgrund diesem Misunderstanding, ist ein Wahnsinn, weil in den ersten Stunde sind 7 Milliarden Dollar in Long-Positionen vernichtet worden. Das heißt, die haben auf steigende Kurse gesetzt, vielleicht auch mit Hebel, man weiß es nicht, ne? Und nachdem der Drop so schnell war, also das von so schnell von oben nach unten gegangen ist, haben gewisse Stop-Losses nicht ausgelöst. Das heißt, man setzt da so ein Limit sozusagen, wenn der Preis unter diese Marke fällt, dann wird verkauft automatisch. So, die haben nicht gegriffen, weil es so schnell war, und dann sind die Margin Calls gekommen, bei vielen Fällen. Das gibt es ja bei uns bei einer Aktienkauf und so eigentlich nicht, ne? Oder nicht mehr. Und in den USA, also beim Kryptomarkt, gibt es das anscheinend, und die haben halt wahrscheinlich viele davon auch gehebelt, gehen wir davon aus. Also es ist ja oft so ein 10er, 100er Hebel, das heißt, dass man nicht mit 100 Euro einsteigt und dann mit 1000 handelt oder mit 10.000 oder vielleicht noch mehr, ne? Und was natürlich nach oben geht, gut und super geil ist, kann aber massiv nach unten gehen, und in dem Fall ist es so schnell gegangen, dass da laut diesen News 1,6 Millionen Trader, also die eben auf Long gesetzt haben von Bitcoin, einfach mal alles verloren haben. Ne? Da gibt es ein paar brutale Screenshots von Leuten, die innerhalb von einer Stunde 5, 6 Millionen verloren haben und wieder auf Null sind, so auf die Art. Ne? Wahnsinn. Ich meine, da haben wir wieder das Thema nicht all in, gell? Die Gier hat wieder mal die Führungshand übernommen. Aber trotzdem, es hat schon krass, was so ein Misunderstanding, wie man es vielleicht jetzt im Nachgang nennt, was das anrichten kann. Wahnsinn.
Und ich habe da auch ein Zitat gelesen auf X, das man Warren Buffett zuschreibt. Ich weiß nicht, ob er es wirklich gesagt hat, aber sein Kopf neben einem Zitat bringt sich ja immer mehrere Klicks. Und zwar, das betrifft eben das Hebel oder generell Hebelprodukte. Ja, er sagt, if you're smart, you don't need leverage. If you're not smart, you shouldn't use it. Fasst das Ganze ganz gut zusammen, denke ich.
Absolut, ja, absolut. Was haben wir noch? Du hast auch noch ein paar Themen mitgebracht, Matthias.
Ja, genau. Also zu diesen ganzen News am Wochenende. Also es hat sich ja wirklich extrem viel überschlagen. Also ich habe ja auch noch einen weiteren Screenshot von Twitter reingepostet in unsere Gruppe vom lieben Herrn Michael Burry. Der hat geschrieben, ganz kurz, vier Buchstaben, Sell, Punkt. Also verkaufen. Das hat er halt nicht in diesem Wochenende geschrieben, sondern das war bereits am 31.01.2023. Und seitdem ist der S&P 500 über 70% gestiegen und hat auf diesem Weg über 88 Mal ein neues Allzeithoch markiert. Gut, das ist jetzt schon ja knapp 3 Jahre her. Und Michael Burry war ja der Mann, der damals zur großen Finanzkrise den Markt geschortet hat und damit quasi sehr viele Investoren sehr, sehr Vermögen gemacht hat, der eben diese Krise sozusagen gesehen hat. Also es gibt ja auch den Film The Big Short, sehr empfehlenswert. Und was möchte ich damit sagen mit diesem Input hier in dem Podcast von diesem Michael Burry, Sell, eben aus dem Jahr 2023? Auch Profis, Wall Street Legenden oder Promis, je nachdem, wie man diese Menschen betiteln möchten, können falsch liegen mit ihrer Einschätzung und können Aussagen treffen, die uns Privatanleger gegebenenfalls zu Handlungen anregen, die wir dann später bereuen. Weil am Ende des Tages lassen wir uns ja immer von unserem Umfeld beeinflussen. Also, und vor allem, je nachdem, welchen Wert wir einer Person zuschreiben, lassen wir uns stärker oder schwächer beeinflussen. Und ich habe da auch ein anderes prominentes Beispiel, weil es eben nicht nur uns Kleinanleger betrifft, mit unseren kleinen Minisummen, die wir veranlagen, sage ich jetzt einmal, sondern solche Einflüsse treffen auch andere Menschen. Ein sehr prominentes Beispiel, und da musste ich schmunzeln, hat Robert Geiss, man kennt ihn, den Unternehmer und auch aus dem Fernsehen, die Geissens, hat in einem OMR-Podcast, den ich übrigens sehr empfehlen kann, also der OMR-Podcast mit Robert Geiss, richtig interessant, sehr, sehr empfehlenswert, sehr sympathisch, Und der Robert erzählt da in dem Podcast, dass er am Weg in einen Club einen Typen gehört hat, der gerade den Club verlassen hat, und der hat so im Vorbeigehen gehört, so, dass Tesla bald pleite gehen wird und hin und her. Und Robert Geis hatte zu diesem Zeitpunkt noch Tesla-Aktien. Aber aufgrund dieser Begegnung, dass er quasi einen x-beliebigen fremden Typen, den er quasi nur im Augenwinkel kurz gesehen hat, aber er hatte eben dieses Wortschnipsel, ja, Tesla wird bald pleite gehen, gehört. Das Ganze hat er dann zum Anlass genommen und hat seine Tesla-Position verkauft. Und das Ganze ist jetzt schon einige Jahre her. Und wer den Chart von Tesla kennt, weiß, dass Robert Geister eine großartige Investmentchance verpasst hat. Aufgrund von einer Aussage, aufgrund von äußeren Einflüssen, die er quasi gehört hat. Und genauso hätte das sein können, wie wenn man jetzt Michael Burry auf Twitter folgt und Michael Burry sagt sell, dass man dem nachkommt. Oder auch eben jetzt am Wochenende, wo ständig wieder die Thematiken wegen, ja, wir sind jetzt gerade auf einem neuen Allzeithoch, wann kommt der Crash etc. Jetzt, wo all das wieder aktuell ist, muss man besonders vorsichtig sein und einfach überlegen, naja, es könnte auch immer das Gegenteil eintreffen. So wie deine Bitcoin-Prognose von letztem Mal absolut komplett hast du ins Grüne getroffen mit deiner Aussage, es könnte steigen, es könnte fallen, aber es könnte auch gerade weitergehen.
Also sind wir nämlich abgestürzt, also oder gefallen, also von dem her, wie gesagt, aber das ist halt der Vorteil, wenn man alle drei Möglichkeiten hernimmt, dass man eigentlich immer recht hat, ne? Und da muss man halt nichts am Kosten haben, dass man die drei Thesen aufstellen kann. Also
das reicht schon für die Headline. Philipp Gendert hat den Bitcoin Prognose korrekt vorhergesagt.
Na genau, so schaut's mal aus.
Was da jetzt an der Stelle vielleicht noch gut reinpasst, ist nämlich eine Frage, die du reingeschrieben hast, warum die Blase noch nicht platzt, weil viele Anleger fragen sich ja gerade nach all diesen Rekorden, steht uns der nächste Crash bevor? Und Philipp, du hast eine Antwort recherchiert und ganze 6 Gründe gefunden, warum die aktuelle Rallye am Aktienmarkt noch gar nicht vorbei ist. Und ja, da bin ich jetzt gespannt, was du uns denn erzählst. Dann der erste Grund, der ist schon wirklich sehr verlockend, der trägt den Titel Gewinne statt Fantasie.
Ja, ich habe tatsächlich einen Artikel gefunden bei thepioneer.de, ganz spannendes Medium, kenne ich gar noch nicht so wirklich lang, war Zufall, dass ich drauf gekommen bin. Und weil du sagst, Gewinne statt Fantasie, da wurde angeschaut, die großen US-Unternehmen, die liefern nämlich Zahlen, so wie halt immer, so wie jedes Unternehmen, ist eh klar. Und da muss man sie, da haben sie sich explizit die Großen angeschaut, wie zum Beispiel Microsoft, die haben 44% operative Marge. Nvidia haben sie sich angeschaut, die verdienen pro Quartal aktuell 15 Milliarden Dollar. Darf man halt natürlich nicht vergessen, dass das sehr stark auch KI getrieben sein wird, aufgrund dieser Thematik, aber auch andere Unternehmen, wie zum Beispiel Broadcom, die haben den Free Cashflow um 30% gesteigert. Also das sind auf jeden Fall alles solide Geschäftsmodelle, die einfach wachsende Ertragskraft zeigen. Und das sind nicht nur die drei Unternehmen, sondern es sind viele. Das heißt, wenn man es umlegt auf 2000 damals, zur Dotcom-Blase, da waren die Bewertungen extrem hoch und die Unternehmen waren aber nicht unbedingt, sind nicht reingewachsen gewesen in diese Bewertungen. Und heute schaut es aber ein bisschen anders aus. Das ist die erste These, was in diesem Artikel vorgekommen ist, dass jetzt ihr Gewinne mitschwimmen und nicht nur die Fantasie. Und zweitens war auf jeden Fall das Thema hohe Bewertung, aber die ist in dem Fall verdient, weil das KGV, das S&P 500, liegt jetzt aktuell bei 28. Das ist nicht wenig, aber damals zur Dotcom-Blase, also im Jahr 2000, da war sie bei 48, das heißt fast doppelt so hoch. Und wie schon gesagt, diesmal stehen ja echte Gewinne dahinter. Und 80% der Unternehmen, was man jetzt so das Reporting gesehen hat in Amerika, die schlagen die Prognosen. Das sagen halt die Analysten. Die sagen zwar, es ist stretched but not bubble, also hoch bewertet, aber gerechtfertigt, weil eben die Gewinne ja auch mitgewachsen sind. Also nicht nur wie damals zur Dotcom-Blase, wo die Unternehmen sehr viel Fantasie drin gehabt haben in den Kursen, in den Bewertungen und weit weniger verdient haben wie heute, sondern heute ist es wirklich so, dass sie zwar hoch bewertet sind, aber die auch abliefern. Und das ist eigentlich der Knackpunkt oder das ganz Wichtige, auf was sich dieser Artikel mitunter aufhängt. Der dritte Grund in dieser Thematik war, dass über 2,7 Billionen Dollar, also an ungenutztem Kapital, werden wieder investiert. Also hauptsächlich in Energie, Infrastruktur und Datenzentren. Und genau da ist das Thema Datenzentren weil das Thema KI, das ganz viel Leistung braucht, das Thema Cloud-Speicher braucht ganz viel Leistung, auch in Zukunft. Wir werden immer mehr speichern, die Daten werden ja immer größer. Wenn wir es jetzt anschauen, wenn wir Video drehen, vor einigen Jahren war das Video vielleicht 1-2 Gigabyte groß. Jetzt ist es so mit 4K-Auflösung und so weiter, hast du gleich mal 50 bis 100 Gigabyte Größe. Und wer hat mehr als 500 oder von mir ist 1 Terabyte Speicher am Laptop, am Computer? Die wenigsten vermutlich, ne? Somit brauchst du in Zukunft wahrscheinlich um Welten mehr Speicherplatz. Und das sehen natürlich auch die Investoren, die institutionellen Investoren, die Family Offices, die Private Equity und so weiter und so fort. Und was man so durch die Bank hört, sie erhöhen wieder die Aktienquote. Und das habe ich heute auch in einer Podcast-Folge gehört von Alois Würgerbauer von 3 Banken Generali. Der hat im Wiener Börse-Podcast auch gesagt, auch sie erhöhen die Aktienquote wieder, weil es jetzt einfach aktuell so viele gute Zahlen auch gibt und die ersten 3 Quartale auch gut gelaufen sind. Und sie immer davon ausgehen, auch viele andere Investoren, also größere Investoren, gehen davon aus, wenn die ersten 3 Quartale gut gelaufen sind und die Zahlen per se stimmen, dann ist es im Normalfall so oder war es in den letzten Jahren so, dass auch im Q4 das so ungefähr weitergeht bis zum Ende des Jahres. Thema viertens natürlich Vision und Infrastruktur. Und KI ist jetzt ja heutzutage, also mittlerweile, wir haben es jetzt seit knapp 2 Jahren oder 3 Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt ChatGPT in der breiten Masse nutzen, ich glaube 2 Jahre, 3 Jahre, keine Ahnung. Und KI ist jetzt ja nicht mehr ein Schlagwort, was keiner mehr kennt. Das ist schon etwas, was man wirklich da hat, ne? Und wie gesagt, Rechenzentren brauchen wir, aber ohne Strom geht auch nichts. Das heißt, wir brauchen Stromnetze, die fressen einen Haufen Strom. Wir brauchen dann wieder neue Stromquellen, Microsoft oder andere Anbieter, die bauen ja riesige Photovoltaikparks, um das irgendwie zu liefern, aber auch eigene Stromherstellungssachen sind dort, wie Gasanlagen oder was auch immer, also wirklich, die wirklich Energie erzeugen, nur für diese Rechenzentren. Und das ist ja eigentlich ein absoluter Wahnsinn. Und 2024 habe ich da rausgesucht, oder steht im Artikel eben drinnen, dass 320 Milliarden Dollar in nur den Ausbau dieser Infrastruktur geflossen sind. Also das ist schon ein brutales Geld, was da reinfließt, und das ist schon Wachstum. Ne? Es ist kein digitales Wunschdenken, es ist nicht etwas, was einfach gesagt wird, das wird schon kommen, sondern man sieht auch, dass da wirklich Geld reinfließt, dass wirklich Rechenzentren gebaut wird, Stromnetze gebaut werden, Stromhersteller gebaut, Erzeuger, nicht Hersteller, Stromerzeuger gebaut werden und so weiter und so fort. Und wie gesagt, man kann das nicht ganz vergleichen mit der Dotcom-Zeit, weil heute ist Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, wie sie alle heißen, die sind profitabel, die sind stark, kapitalstark. Allein Apple hat, weiß nicht wie viel, hunderte Milliarden an Dollar auf der hohen Kante, wie man so sagen kann. Die sind nicht so stark verschuldet wie damals. Also es ist keine spekulative Blase wie damals, also richtig spekulativ, weil die Firmen ja wirklich was leisten. Die haben Produkte, sie haben Kapital und verdienen auch ein Geld, ne? Und sechstens, die Profis bleiben ruhig, steht da drin in dem Artikel, Goldman Sachs, UBS und so weiter und so fort. Sie sehen alle keine Überhitzung, sondern rationales Gewinnwachstum. Natürlich darf man das nie so ganz für wahrnehmen, weil Analysten, wie man eh schon gesehen hat, die besten Experten können sich genauso irren, weil die haben auch keine Glaskugel. Aber in dem Fall, wenn man es wieder umlegt auf damals auf die Dotcom-Blase, weil sehr oft die Vergleiche gezogen werden, diese Rallye, was wir jetzt so sehen, die ist nicht auf Fantasie aufgebaut. Natürlich schwimmt ein bisschen Fantasie immer mit, aber es ist genauso im Hintergrund, sind die Zahlen da, die Unternehmen wachsen, die Unternehmen haben Gewinne, haben fett Cash auf der Seite in vielen Fällen und können auch das Thema KI gut investieren, können auch Mitbewerber, kleine vielleicht aufkaufen, was sie immer wieder machen. Also von dem her ist die Thematik meines Erachtens, und wenn ich mir den Artikel so durchlese, auch von dem Autor, und es macht ja auch irgendwie Sinn, oder es ergibt ja irgendwie auch irgendwie einen Sinn, ist es nicht so, dass wir jetzt wieder bei Dotcom sind oder so einen riesigen Crash sehen werden. Also ist meine These. Aber ich war keine Glaskugel. Natürlich kann jetzt, wenn der Podcast rauskommt, kann es scheinen, dass schon der volle weltweite Crash da ist. Aber ja, das ist so die Information, was ich da rausgelesen hätte, und ich finde das ganz spannend, weil man das sieht, dass diese Parallelen nicht zu 100% umlegbar sind zu damals, vor 25 Jahren mittlerweile. Matthias, es war zu viel.
Das war ein spannender Monolog. Du hast erwähnt, Apple mehrere Milliarden Cash, hat mich natürlich interessiert, wie viel genau, und Magst du dich drüber trauen und raten, wie viel Cash Apple mit Stand Ende Juni 25 hat?
Also ich kann mich noch auf eine Zahl erinnern, das ist aber schon wieder 2 Jahre her oder 1,5, da waren es glaube ich 200 Milliarden oder sowas. Wo stehen wir jetzt?
Na, jetzt stehen wir bei 55,4 Milliarden US-Dollar. Also es variiert oder dürfte variieren zwischen 55 Milliarden und 60 Milliarden. Also eine unglaubliche Zahl oder anders ausgedrückt, ein Drittel ATX. Also wirklich unvorstellbar, wie viel Cash on Hands quasi bei Apple vorhanden ist. Fand den Artikel auch sehr spannend. Die Punkte, die du da rausgeschrieben hast, sind auf absolute Überlegungen wert. Und ich erinnere da auch an die Erwähnungen aus den letzten Podcasts, wo ich glaube, es war Goldman Sachs und noch eine zweite Investmentbank, die ja erst kürzlich die Kursziele für den S&P 500 erhöht haben für die nächsten 12 Monate. Und das eben auch begründet haben mit der Tatsache, dass eben nicht nur die Fantasie in den Wertpapieren steigt, sondern auch die Gewinne hinter den Unternehmen. Und auch im Handelsblatt-Podcast vom letzten Freitag wurde auch genau dieses Thema diskutiert. Befinden wir uns in einer Blase oder nicht? Wie steht es um die aktuellen Tech-Giganten? Und da hat eben die interviewte Person erwähnt, dass sich doch ein Blick auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis hier lohnt. Und wer das nachhören möchte, gerne beim Handelsblatt, ich glaube es war Handelsblatt Today, ein bisschen runterscrollen und dann den jeweiligen Podcast anhören. Ja, Philipp, das hat jetzt einmal alle Anleger, die Info betrifft jetzt einmal alle Anleger, die wirklich aktiv handeln. Wir haben auch noch etwas rausgeschrieben für alle Anleger, die nicht ganz so gerne aktiv handeln und sich auf die qualitativ hochwertige Beratung in der Bank verlassen möchten oder verlassen haben, nämlich an alle, die Fondsprodukte bei der Hausbank gekauft haben in den letzten Jahren.
Werbung.
Wer als Unternehmen heute in Vorsorge investiert, sichert nicht nur die Zukunft seiner Mitarbeiter, sondern stärkt auch die eigene Attraktivität als Arbeitgeber. Die Valida bietet dafür passende Lösungen, von der Mitarbeiter- und selbstständigen Vorsorge in der Vorsorgekasse über Betriebspensionen in der Pensionskasse bis hin zur individuellen Unternehmensberatung. Entdecke jetzt deine Möglichkeiten auf valida.at.
Da gibt's ja regelmäßig, also in regelmäßigen Abständen immer wieder Artikel vom Verein für Konsumentenschutz, von der Arbeiterkammer und so weiter und so fort über so Berichte, Sammelinterventionen gegen diverse Banken. Es geht sehr häufig um nicht offengelegte Kickback-Zahlungen, dass man die eben zurückfordert. Und da gab's jetzt wieder jüngst einen Artikel vom 1. Oktober 2025, in einem Magazin namens New Business, ist online herausgekommen, nämlich da stand: Raiffeisen Landesbank Niederösterreich Wien zahlt nicht offengelegte Provisionen zurück. Und zwar kann man sich quasi bis Ende 2025 bei einer Sammelaktion anmelden und eben Provisionen zurückfordern. Wann betrifft dich das, wenn du quasi zwischen 2007 beziehungsweise eigentlich betrifft dich das, wenn du vor 2018 einen Sparplan bei einer Bank hattest bei der Raiffeisenbank in Niederösterreich und Wien und dort einen Fondssparer hattest oder ein Fondsprodukt verkauft bekommen hast. Warum? Naja, vor 2007, da war es eben so, da haben Banken Bestandsprovisionen nicht offengelegt und das ist ein klarer Verstoß gegen gesetzliche Vorgaben. Ab 2007 war es dann schon ein bisschen anders, weil da hat die Gesetzgebung nicht nur die Offenlegung dieser Kosten verlangt, sondern auch mussten qualitätsverbessernde Dienstleistungen durchgeführt werden und es musste sichergestellt werden, dass es nicht zu Interessenskollisionen kommt. Und ob diese Anforderungen eben erfüllt wurde, ist fraglich, das gilt es zu prüfen und das macht, an der VKI eben für dich. Du hast jetzt die Möglichkeit, dich an einer Sammelklage zu beteiligen. Das Ganze bei der Raiffeisen, eben gegen die Raiffeisen Landesbank Wien Niederösterreich bis zum 31. Dezember ist eine Anmeldung möglich. Und auch bei der Oberbank steht die Rückzahlung von diesen eventuell zu Unrecht bezahlten Provisionen, oder zu Unrecht ist es ja nicht, dass man wurde nur nicht darüber informiert. Und auch da steht eben diese Rückzahlung an. Auch hier muss man sich anmelden, man muss proaktiv zukommen. Bis 15. Dezember 2025 hat man hier die Chance. Und weißt du, an was mich das erinnert, Philipp?
Nein, Matthias, du wirst es mir gleich sagen.
Genau, an viele Gespräche, die ich führe mit meinen Bekannten, Freunden und so weiter, die Vorsparpläne bei der Hausbank haben. Warum? Weil ich daran denken muss, wie sehr manche Anleger an teuren und oder schlecht performenden Produkten festhalten. Warum sage ich das so voller Überzeugung da jetzt öffentlich im Podcast? Naja, wenn ich auf eine Seite gehe, wo man Fonds vergleichen kann, zum Beispiel Fonds Professional oder Fonds Web, und ich dann nach diversen Fondsprodukten von Banken suche, also wenn ich nach Fonds suche von Banken, die quasi in unserer aller Umgebung sind, also ich nenne jetzt quasi einfach mal einen Haufen, also zum Beispiel die Raiffeisen, die Erste Bank, Schöller Bank, also Oberbank und so weiter und so fort, also wirklich einen breiten Korb an Fondsprodukten raussuche, den ich bei diesen Banken, also die ich bei diesen Banken zu kaufen bekomme und mir dann die Kosten anschaue, dann muss ich mich übergeben. Warum? Wir sehen da wirklich Kosten, die sind exorbitant hoch. Und das teilweise einfach nur für Fonds, die einen Index nachbilden, die halt ja als aktiv gemanagter Fonds von einer Bank verkauft werden, vertrieben werden, aber trotzdem als laufende Kosten 2,44%. Ich meine, sei mir nicht böse. Wie rechtfertigt man das? Und dann noch einen Ausgabeaufschlag von maximal 5%. Und der Schmäh ist dann folgender. Da sitzt dann der Kunde bei der Bank, ist schon ewig dort Kunde, sagt, ja, wie kann ich denn Geld anlegen? Jetzt vor allem, wo der Weltspartag wieder vor der Tür steht. Naja, Herr Meier, Sie können bei uns anlegen. Natürlich, wir haben da breit gestreute Fonds, weil Sie wissen ja, Einzelaktien ist riskant, Börse geht rauf runter, der Trump braucht nur einen Tweet machen und Sie haben ja eh gesehen, letztens was passiert ist, dann sagt der Kunde dann, ja, stimmt ja, ich möchte eher sicherheitsorientiert anlegen. Und dann kommt der Banker mit seiner Mappe, die aus dem Regal rausholt und sagt, schauen Sie her, da haben wir ganz was Feines. Ich habe drei Möglichkeiten mitgebracht und das ist die ich Ihnen empfehlen würde. Fonds XY macht das und das, passt zu Ihnen, weil, und kostet eben 2,44, haben wir schon gesagt, und der Ausgabeaufschlag 5%, aber Herr Meier, weiß ich schon, so lange wir uns Kunde sind, ich reduziere Ihnen den um 50%, Sie müssen nur 2,5% Ausgabeaufschlag zahlen und nicht 5%, weil Sie schon treuer Kunde sind. Das kommt vielleicht dem ein oder anderen so bekannt vor. Und das Ganze, und auch das ist spannend, findet sich auch in einer aktuellen Untersuchung wieder. Nämlich, dass bereits in einem Erstgespräch in den meisten Fällen bereits Produkte vorgestellt werden, wenn man bei der Bank sich nur mal beraten lässt über die Veranlagung. Da kommt dann demnächst ein Reel bei uns online. Und auf was wollte ich hinaus? Genau. Auf jeden Fall teure Produkte, die man häufig verkauft bekommt und man bleibt bei denen, auf denen sitzen. Man bespart die einfach weiter, man hinterfragt diese Kosten noch gar nicht mehr. Man denkt sich, man ist ja eh gut beraten worden in den besten Fällen und hat halt das jetzt und schaut halt einmal. Aber dass man die Performance einmal mit einem Vergleichsindex vergleichen könnte, auf die Idee kommt man nicht. Oder dass man die Kosten vergleicht, weil ich muss ja da nicht bei meiner Hausbank bleiben. Ich habe ein anderes Vorprodukt vor mir von einer anderen Bank, auch eine Bank, wo du reingehen kannst, eine Beratung bekommen hast. Da hast du halt Kosten von 1,22%, von 2,01%. Also es gibt ja auch einen deutlichen Unterschied zwischen den einzelnen Instituten. Wenn man jetzt nach einem, und das ist auch wichtig, ich habe bei diesen Vergleichen, habe ich stets gesucht oder gefiltert nach einem weltweit veranlagenden Fonds, der ausschließlich in Aktien investiert, ohne besonderen Fokus. Und das kann jeder selbst nachprüfen. Es kann jeder bei fondsprofessional.at eine Fondsuche durchführen. Man kann die Kapitalanlagegesellschaft auswählen. Also zum Beispiel bei der Raiffeisen wäre das zum Beispiel die, wo habe ich es? Die, da weiter unten, genau, die Raiffeisen Bank International AG. Einfach filtern danach. Bei der ersten Bank wäre das die erste Group Bank AG. Also auch da kann man danach filtern und alle anderen Fondshäuser. Und dann bitte wirklich mal auf die Kosten achten. Denn das Problem mit aktiv gemanagten Fonds sind nicht die Aktien im Fonds oder grundsätzlich der Fonds. Das größte Problem, und dazu kommen auch immer wieder die Untersuchungen von Spiva Research aus Amerika, Das größte Problem sind die exorbitant hohen Kosten. Bei 4% Ausgabeaufschlag, bei 1,7 bis 2,5% laufende Kosten kann ich langfristig kein Vermögen aufbauen. Das ist nicht möglich, weil die Kosten fressen die ganze Rendite, die ich eigentlich brauche im Depot. Wenn ich dann noch die Inflation berücksichtige, gute Nacht, das war's. Und das ist eben ein Trend, den ich in meinem Umfeld sehr häufig beobachte, dass man eben sehr lange und vor allem aus keinem wirklichen Grund an Produkten festhält, die viel zu teuer sind, die es vielleicht auch günstiger in Form von ETFs oder anderen Vehikeln geben würde.
Das ist echt eine Frechheit. Und überhaupt, weil du sagst, das Thema Ausgabeaufschlag, weil du gesagt hast, 2,5 oder sagen wir 5%. Angenommen, es sind 5%, dann darf man nicht vergessen, bei jeder 100-Euro-Einzahlung kommen nur 95 an. Ne? Das heißt, du musst ja schon mal jedes Monat mindestens 5 Euro aufholen. Also das ist ja das, was mitschwimmt. Und ich habe letztens einmal gehört, sie nennen es teilweise gar nicht mehr, sie haben es umbenannt anscheinend, nicht mehr Ausgabeaufschlag, sondern Serviceentgelt.
Ah, nicht schlecht. Ja, klar. Sie könnten es auch ganz offen Provision nennen, weil der Ausgabeaufschlag ist am Ende die Vertriebsprovision. Und ja, wäre auch eine Möglichkeit. Ich fand auch sehr spannend, ich habe ja den Trend vom August da vor mir liegen. Das war eben die besagte Untersuchung, also die war von der ÖGVS, die ist mit der Frage reingegangen, wie lassen sich 50.000 Euro am besten vermehren? Und die haben eben herausgefunden, ich habe es im Reel ein bisschen übertrieben benannt, große Mängel bei der Beratung haben sie herausgefunden. Und dieser große Mangel war eben, dass man vor allem beim Thema Kosten nicht vollständig auf diverse Gebühren hingewiesen hat. Und dass man in 90% der Fällen, zumindest in Form des Beratungsgesprächs, dass man da nicht das Geeignetheitsdokument ausgefüllt hat. In 90% der Fällen halt bei der Beratung. Natürlich weiß man nicht, wie es dann beim Kauf der Produkte, ob das dann nachgeholt worden wäre. Aber das sind halt schon ein paar Sachen, da darf man dann schon die ein oder andere Frage stellen, wie sehr bin ich quasi als Kunde wirklich Kunde? Wo berät der Berater einfach nur dorthin, in das Produkt rein, was gerade verkauft werden soll, weil am Ende des Tages bekommen ja diverse Bankberater Listen vom Vertrieb mit Produkten, wo Volumen hineingehört. Und das matcht sich halt dann mit dieser Erkenntnis aus diesem anonymen Test, dass quasi schon bei fast der Hälfte der Gespräche oder dass fast in jedem Beratungsgespräch schon beim Erstgespräch ein konkretes Produkt vorgeschlagen wurde.
Wie zum Beispiel der Bausparer, ne? Die müssen wir verkaufen, gehen wir mal.
Ja, es gibt für alle Produkte, also es gibt sowohl für Bausparer, es gibt für Versicherungsprodukte, es gibt für Fonds Ziele, die eine Bank oder eine Filiale erreichen muss. Wenn die Filiale das Ziel nicht erreicht, gibt es Gespräche mit dem Regionalleiter. Also es dreht sich alles um den Verkauf am Ende des Tages. Und so Events wie der Weltspartag sind halt immer auch sehr, sehr gut für die Banken, weil da gehen ja schon die Kunden mit dem Gedanken hin, ich gehe mal zur Bank und informiere mich. Die Bank sieht aber, okay, es kommen Kunden, denen kann ich jetzt leicht was verkaufen, weil die haben schon die Einstellung, die kommen ja zu mir, weil sie was von mir wollen. Und
smarter Schachzug, und im Gegenzug musst du nur verkaufst ein Produkt, gibst dann Kuli noch dazu und dann Teddybär oder irgendwas und alles sind glücklich, ne? Da brennen Süßigkeiten herrlich. Weltspartag, super toll.
Genau, ja. Was in diesem Bericht auch überraschenderweise berichtet wird, ist, dass viele Banken auch beim Thema Risikobereitschaft Produkte empfohlen haben, die deutlich über der Risikobereitschaft der Testkunden lag. Also man hat zum Beispiel Mischfonds mit einem sehr hohen Aktien- oder Rohstoffanteil oder gar reine Aktienfonds angeboten, obwohl die Tester bewusst quasi so unter Anführungszeichen Sparbuchalternativen gerne gehabt hätten. Also mehr im Bereich Tages- oder Festgeldkonto von der Risikobereitschaft her. Ja, unterm Strich berichtet man aber über eine grundsätzlich positive Bilanz und bei allen untersuchten Instituten. Wer vielleicht das mal auch selbst drüber lesen möchte, einfach nach gut beraten Trend googeln oder nach ÖGVS-Test, Bankberatung-Test googeln. demnächst, wie gesagt, kommt ein Reel auf Instagram zu dem Thema. Da ist es dann auch nochmal in der Caption genau beschrieben. Weil es ist schon interessant, was da alles drinnen steht. Weil, und Philipp, das habe ich noch gar nicht erzählt, weil ich es gerade lese wieder, knapp die Hälfte der Berater haben im Erstgespräch nicht nach Einkommensverhältnissen, Vermögensstand und Schulden gefragt. Also da kommt wer in die Bank, sagt, hallo, ich möchte 50.000 Euro anlegen, und anstatt, dass ich mich quasi mal erkundige nach der finanziellen Situation, in einem echten Beratungsgespräch oder Verkaufsgespräch wäre das übrigens gesetzlich vorgeschrieben, dass man danach fragt, und wird in über der Hälfte der Fälle nicht besprochen. Stattdessen hat aber fast jeder schon im Erstgespräch da ein konkretes Produkt parat. Also einen Schelm, wer Böses denkt. Und ich schließe das Kapitel oder ich schließe das Magazin, damit wir zum nächsten Thema übergehen können.
Herrlich, herrlich. Die Banken wissen, wie sie es machen. Wahnsinn. Matthias, mir ist auch noch was, also mir ist auch noch ganz was wichtig, weil wir haben ja immer wieder bei den Gesprächen, bei unseren Events und so, kommen immer wieder Fragen auch zu österreichischen Aktien, und das ist immer ganz spannend, und ich lese sehr viele Infos oder sehr viele News über die österreichischen Aktien. Und ich habe jetzt gedacht, ich mache so ein neues Format mit rein, so zwischendurch, so österreichische Aktien-News. Also wie gesagt, wenn euch das gefällt, dann am besten einen Kommentar hinterlassen. In dieser Folge geht es dann nochmal kurz ein Einblick ins Palfinger, weil die Palfinger, die haben jetzt eine neue Strategie vorgeschlagen, sozusagen, nämlich Reach Higher. Und das heißt, sie wollen bis 2030 von 2,36 Milliarden Umsatz auf 3 Milliarden steigen. Das heißt, die haben jetzt ambitionierte Ziele, und Palfinger ist ja ein Salzburger Kran- und Hebetechnikhersteller. Also die haben Kräne, die man auf Baustellen findet, bei der Müllabfuhr oder halt auch bei der 48er, bei den Sammelstellen und so weiter. Auf Schiffen sieht man das. Und egal, ob jetzt die Baumstämme heben im Wald, Container im Hafen hochheben, Windräder auf hoher See hochheben oder was auch immer, überall, wo halt Schweres bewegt wird, da steckt oft die Palfinger drin. Und die wollen jetzt mit diesem Schritt neben der Position, was sie jetzt haben, die Weltmarktposition noch stärker ausbauen, indem sie Prozesse optimieren, gezielt Zukunftstechnologien mit einbauen, wie zum Beispiel das Thema KI und automatisierte Systeme. Wenn dann in Zukunft vielleicht automatische Kräne fahren oder Leute vielleicht von zu Hause aus vielleicht die steuern, wie auch immer das dann ausschauen möchte, könnte das ganz spannend sein. Und da gibt es ja nicht nur Palfinger, sondern auch andere Unternehmen, und aktuell ist die Palfinger 1,2 Milliarden groß, also schon ein Milliardenkonzern. Und was immer ganz spannend ist, weil man kann sich ja viele Faktoren ansehen, aber am Ende des Tages ist immer der Faktor, wie viel habe ich verdient mit der Aktie die letzten 5 Jahre, 10 Jahre, wie auch immer. Ich habe jetzt mal angeschaut, den Total Return der Aktie in den letzten 5 Jahren, das heißt, das sind die Kursgewinne plus die Dividenden. Und da blickt man auf 67%. Das ist eigentlich eine stolze Summe. Das heißt, das sind eigentlich über 10%, über 10% pro Jahr, inklusive Dividenden. Also wie gesagt, Kurse und Dividenden, also der Total Return. Was ganz spannend ist, und da sieht man eigentlich, dass Palfinger nicht nur die Krane oder Kräne, das heißt nämlich Krane und Kräne, das war es ja nämlich von einer Podcast-Folge vom Chef von der Palfinger, kann man beides sagen. Ja, also man sieht auf jeden Fall, dass die Palfinger Reach Higher auch schon die letzten Jahre gemacht hat und spannend sein könnte als österreichisches Unicorn, beziehungsweise als Weltmarktführer, oder nicht nur Weltmarktführer, sondern die Weltmarktposition einfach sich zu verbessern, dass das wieder etwas ist aus Österreich, was uns voranbringt und ja, Qualität aus Österreich ist. Und das ist eine super Sache. Also wie gesagt, wenn man so österreichische Aktien-News, und da gibt es sehr viele, die man da immer wieder mit reinbringen kann, dann würde ich euch einfach in Zukunft auch das Thema ein bisschen genauer beleuchten. Was ist das für Unternehmen? Welche News gibt's da? Und wie sieht es in der Zukunft auch aus? Und natürlich den Total Return, das ist immer ganz wichtig, weil am Ende des Tages ist es wichtig, wie viel ich wirklich damit verdient habe, wenn ich solche Aktien kaufen würde. Natürlich keine Empfehlung, aber für alle, die sich für die Themen interessieren, ganz interessant, glaube ich, zum Hören. Hast du Palfinger im Depot, Matthias?
Nein, habe ich nicht im Depot.
Ich nur auch nicht.
Nur über den Standort vor vom Sunrise Capital.
Genau, ich auch nicht, aber trotzdem ganz spannend, einmal zum Reinschauen und zum Schauen, was die für News raushauen und wo die hinwollen. Also es ist ja immer gut, wenn die investieren, wenn die Reach Higher machen wollen. Also heißt das hier für mich, dass sie wachsen wollen, dass sie in Zukunft mehr Steuern in Österreich bringen, was ja ein guter Faktor ist, mehr Arbeitsplätze schaffen und so weiter und so fort. Also am Ende des Tages, wenn Sie Ihre Strategie verbessern, wirklich auf 3 Milliarden Umsatz steigen von 2,4 Milliarden, ist das ein gutes Ziel und wird Österreich weiterbringen. Und wenn das jedes Unternehmen so machen würde, wäre das natürlich super. Machen eh die meisten oder ist das Ziel von den meisten. Nachdem wir jetzt schon ein bisschen fortgeschritten sind in der Zeit, gehen wir über zum Community-Blog, würde ich sagen. Und wir erhalten ja immer wieder Fragen. Und diesmal, weil es auch zum Jahresende schon hingeht, ist die Frage gekommen, wie funktioniert der depotübergreifende Verlustausgleich? Matthias, du bist unser Verlustausgleichsexperte heute.
Weil ich schon so viele Verluste eingefahren habe. Genau, uns hat die Frage auf Instagram erreicht, wie der Verlustausgleich funktioniert, wenn er depotübergreifend fest gemacht wird. Und dazu müssen wir mal am Anfang klären, was ist eigentlich der Verlustausgleich für alle, die zum Glück noch gar nicht mit dem Begriff in Berührung gekommen sind. Wenn man an der Börse Verluste macht, haftet man selbst dafür. Welche Überraschung, der Staat springt nicht ein und unterstützt dich, sondern du bleibst auf deinen Verlusten in aller Regel selbst sitzen, gibt es keine Vollkasko. Wenn du jetzt allerdings innerhalb eines Kalenderjahres bereits Kursgewinne realisiert hast und bereits Cash bezahlt hast, dann besteht die Möglichkeit, innerhalb dieses Kalenderjahres einen etwaigen Verlust, den du realisierst, auszugleichen, zumindest bis zu einer Grenze, bis zu maximal 27,5% deines Verlusts. Also wenn du 1.000 Euro in den Sand setzt, kannst du maximal 275 Euro davon über den Verlustausgleich zurückholen sozusagen. Das passiert ganz automatisch bei deinem steuereinfachen Online-Broker. Und dein steuereinfacher Broker macht das innerhalb deines Depots, innerhalb eines Jahres, immer automatisch. Und es ist auch ganz egal, ob du zuerst einen Verlust einfasst und dann etwas mit Gewinn verkaufst oder ob du zuerst etwas mit Gewinn verkaufst und dann einen Verlust machst. Komplett egal. Im ersten Fall baust du halt quasi Verlust auf und im zweiten Fall hast du sofort ein Cash-Guthaben. Und es ist auch komplett egal, ob du ob du die totalen 275 Euro zurückholst mit bezahlter Cash oder ob es weniger ist. Also dir würde quasi ein Cash-Guthaben von 300 Euro würde dir nicht 300 Euro bei einem Verlust von 1.000 Euro zurückbringen. Also du kannst wirklich immer nur 27,5% von deinem Verlust zurückholen in Österreich. Dafür können Aktiengewinne mit Kryptoverlusten gegengerechnet werden, genauso wie Kryptogewinne mit Aktienverlusten gegengerechnet werden. Kann man halt machen. Das ist in Deutschland ein bisschen anders. Dividenden, also Steuern, die man aufgrund von Dividendeneinkünften zahlt, zählen auch dazu, weil ja alles quasi die Kapitalertragssteuer ist, um die es da geht. Und ja, jetzt die Frage, warum kommt jetzt eine Frage, wie funktioniert dann die depotübergreifende Verlustausgleich? Nachdem ja die meisten bei uns in der Community nicht nur ein Depot bei einem Broker haben, sondern mehrere, kann es natürlich auch vorkommen, dass man in dem einen Depot mehr Gewinn gemacht hat und viel Cash bezahlt hat und im anderen Depot mehr Verlust eingefahren hat, weil man da vielleicht irgendwelche Penny Stocks herumgetradet hat und nicht erfolgreich war. Und natürlich funktioniert das jetzt nicht automatisch, weil stell dir mal vor, was das heißen würde. Ein automatischer Verlustausgleich müsste heißen, dass dein Broker automatisch weiß, wo du noch Depots hast. Und nicht nur das, der Broker müsste dann natürlich auch über deine komplette Vermögenssituation Bescheid wissen. Und das darf nicht geteilt werden. Also das ist ganz klar, hochsensible Daten, die keinem etwas angehen, außer dir selbst und dem Finanzamt. Also du hast am Ende des Tages den Überblick, wo machst du Gewinn, wo machst du Verlust, in welchem Depot. Und wenn du jetzt quasi einen depotübergreifenden Verlustausgleich machen möchtest, dann musst du das über die Einkommensteuererklärung machen. Also wie das im Detail funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass dir sowohl der Broker, wo du Verlust gemacht hast, als auch der Broker, wo du einen Gewinn gemacht hast, wenn die Steuer einfach sind, dazu verpflichtet sind, dir nach Ablauf des Kalenderjahres einen Steuerreport zu übermitteln. Einen Steuerreport, wo dann ganz genau aufgelistet wird, wie viel Steuern du bezahlt hast oder eben auch eine etwaige Verlustposition. Und mit diesen Dokumenten, in diesem Fall sind es jetzt mindestens zwei Dokumente, von jedem Broker ein Dokument, kannst du dann das E1KV-Formular, kannst du dort entsprechende Angaben machen, um dir über die Steuererklärung deinen zu viel bezahlten Kapitalertragssteuer zurückzuholen. Aber wie immer gilt, das Ganze ist keine Steuerberatung oder kein Tipp, wie man Steuern sparen kann, weil am Ende des Tages verlierst du immer Geld, wenn du dich mit dem Verlustausgleich beschäftigen musst, sondern es ist einfach nur meine Annahme, dass das Ganze im Bereich vom E1KV-Formular zu geschehen hat. Ja, das war es im Prinzip.
Ist immer lustig, wenn manche sagen, ja, der Verlustausgleich ist eine super Sache, aber am Ende des Tages hast du vorher Verlust gemacht, weil sonst hättest du ja keinen Verlustausgleich zu machen. Und was lustig ist, dass du gesagt hast, dass der Staat sich nicht beim Thema Verlust beteiligt, aber beim Gewinn, da greift er gerne mal zu, da unterstützt er uns, um den Gewinn zu schmälern, das ist immer super. ja, den Verlust dürfen wir selber tragen, das Risiko tragen wir natürlich auch selber, über das ganze Investorenleben über. Solange sich da nichts ändert steuerlich, haben wir das volle Risiko privat, zahlen brav Steuern, kriegen nichts begünstigt. Der Staat nimmt sich dein Risiko mit eigentlich, also er hat kein Risiko, er nimmt einfach die Steuern. Das ist eigentlich eine richtig gute Situation für den Staat. Beim Verlust geht er halt natürlich dann, da können wir nichts machen, klar. Aber ja, so ist es.
Was ganz spannend ist oder eine witzige Anekdote, musst du mal denken, okay, Verlustausgleich ist immer nur innerhalb eines Kalenderjahres möglich. Ich würde es dann auch als fair erachten, wenn auch dann die Käst auf Kursgewinne immer nur für ein Kalenderjahr möglich ist.
Stimmt.
Ja, das wäre doch mal ein Vorschlag.
Ja, voll, das können wir mal vorschlagen. Das ist eine gute Idee.
Und ansonsten, mit dieser Idee, Philipp, sage ich danke fürs Gespräch.
Ebenso. Danke für deine Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und wie gesagt, wenn ihr auch Fragen habt, dann unbedingt uns die stellen, uns die schicken über alle Kanäle, wo wir erreichbar sind, also fast überall. Einfach schicken. Wir versuchen die dann so gut wie möglich zu erklären. Und wenn ihr Fragen habt, haben die vielleicht auch andere. Und ja, einfach schicken. In diesem Sinne, danke für deine Zeit. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.